Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
So ist es. Herzlich willkommen an diesem 2. August. Alles fing mit der Anfrage einer Spielwarenfirma an. Die Architektin und Professorin Natascha Meuser sollte einen Zoo bauen. Aus dem Zoo wurde leider nichts. Die Aufgabenstellung aber hat Natascha Meuser nicht mehr losgelassen. Sogar ein Institut für Zooarchitektur hat sie gegründet und ein prächtiges Buch zum Thema veröffentlicht, das wir hier im Kompressor bereits vorgestellt haben. Jetzt erscheint ein neuer Band und zwar gemeinsam mit Jürgen Lange. Er ist der ehemalige Leiter des Zoos und des Aquariums Berlin. Außerdem berät er mit eigener Firma bei Zoo- und Aquarienbauprojekten weltweit. Das gemeinsam verfasste Buch heißt schlicht Handbuch und Planungshilfe Aquarienbauten. Willkommen im Kompressor, Natascha Meuser und Jürgen Lange. Schön, dass Sie hier sind.
Hallo.
Über das Schnorcheln und das Tauchen, da heißt es ja so schön, das wäre so ein bisschen wie die Raumfahrt des kleinen Mannes. Das finde ich so ein passendes Bild. Was würden Sie sagen, was fasziniert uns so an der Unterwasserwelt, Frau Meuser?
Wenn ich als Architektin sprechen darf, dann ist es für mich natürlich innerhalb eines Raumes ein Bild, ein lebendiges Bild, was mich fasziniert.
Herr Lange, wie sehen Sie das? Haben Sie so eine Art Idee, was das ist, das Faszinosum Unterwasserwelt, so ganz kurz mal auf einen Satz reduziert?
Na, ich glaube, wir wissen einfach über die Unterwasserwelt noch sehr, sehr wenig, manchmal weniger als über den Mond. Und es ist einfach eine verschlossene Welt. Nicht umsonst spricht man vom Wasserspiegel, der eigentlich verhindert, dass man reinguckt. Und im Aquarium kann man dann eben auch mal unter Wasser gucken oder beim Tauchen, beim Schnorcheln. Und das fasziniert die Menschen.
Nun habe ich also hier im Grunde den Biologen, die Architektin, beziehungsweise Sie sind ja beide mit beiden Fächern auch wirklich vertraut, Frau Meuser. Was würden Sie denn sagen, Zooarchitektur war schon lange Ihr Steckenpferd. Wo ist denn die Faszination, die architektonische, wenn es um Aquarien geht? Gibt es da überhaupt einen großen Unterschied?
Einen himmelweiten Unterschied.
Okay.
Als ich meine Forschungsarbeit über die Zooarchitektur gemacht habe, habe ich mal ganz bewusst die Aquarien ausgeblendet, weil die Aquarien für mich eine eigenständige Baudisziplin sind. Das Gebäude ist mir natürlich näher als die Landschaftsarchitektur. Und von daher war es jetzt an der Zeit, gemeinsam mit dem Zoologen, die Gesamtheit der Bauaufgabe zoologischer Gärten bzw. Aquarienbauten anzugehen.
Und Herr Lange, jetzt sind Sie ja gebürtige Aquarianer, muss man sagen. Sie haben lange auch eben das Aquarium hier in Berlin geleitet, was ja ein großartiger, auch historisch wichtiger Bau ist. Welche Rolle spielt denn für jemanden wie Sie überhaupt das Design? Ist Ihnen das überhaupt wichtig? Geht es da nicht wirklich mehr um das, was da drin schwimmt?
Ja, das Design ist vielleicht für mich nicht so wichtig, aber so ein Aquariengebäude ist natürlich ein völlig anderer Bau als ein normales Stallgebäude für einen Elefanten oder so. Sie müssen daran denken, Wasser hat ein unheimliches Gewicht. Und in einem Schauaquarium, die kleinen Becken haben 1000 Liter, eine Badewanne hat 70 Liter. Also es gibt immer so ein bisschen den Vergleich. Das heißt also, allein das Wasser ist eine Tonne. Und wenn man dann noch durch das Glas hindurch gucken will, muss man bedenken, dass ein Dauerdruck auf der Scheibe besteht. Also die Statik spielt dann eine Rolle. Und im Großen und Ganzen ist natürlich so ein Aquarienhaus ein Hightech-Gebäude. Denn während alle Landtiere unsere Luft atmen, und wenn wir schlechte Luft haben, haben sie auch. Und wenn wir gute Luft haben, haben sie auch gute Luft. Aber unter Wasser müssen wir sozusagen, die nehmen die Lebensmilieu, Wasser, entnehmen sie den Sauerstoff. Und wir müssen also durch technische Installationen dafür sorgen, dass das Lebensmilieu für diese Tiere optimal nachgeschaltet und geschaffen wird. Und das ist einfach spannend.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das klingt jetzt natürlich aber auch sehr, sehr technisch. Sie haben jetzt in Ihrem, man muss ja wirklich sagen, Monumentalwerk mit über 600 Seiten zahlreiche Abbildungen spektakulärer Aquarienbauten. Und es gibt nicht nur eine Kulturgeschichte zum Thema, sondern auch wirklich so eine Art Bauanleitung. Und bei neueren, also ich bin tatsächlich großer Aquarium-Fex, ich habe mich hier gerade schon geoutet, aber bei neueren Aquarien fällt zum Beispiel auf so als Trick auch diese Tunnel, ne? Dass man also immer wieder geradezu wirklich durchgeleitet wird durch die Unterwelt, indem man räumlich sich wie in das Wasser begibt gleichsam. Ne?
Ja, Sie haben spannende architektonische Elemente wie die Tunnel oder eben auch diese gigantischen Glasscheiben inzwischen.
Jürgen Lange und Natascha Meuser sind unsere Gäste. Gemeinsam haben sie das Buch Aquarienbauten herausgegeben. Frau Meuser, angesichts der großen Sorge um unseren Planeten, inwieweit entwickeln sich da Aquarien eigentlich grundsätzlich immer mehr in Richtung auch Bildungsinstitutionen?
Naja, sie sind eine Bühne für Naturschutz, so wie zoologische Gärten auch. Und sie zeigen, was bedroht ist und das anhand Lebensausschnitte von Tieren. Und ich glaube, jeder Besucher sollte auch mit einem Bildungsauftrag nach Hause gehen. Ja, also wie kann ich handeln, was kann ich tun? Nicht nur die reine Erlebniswelt.
Herr Lange, sehen Sie das auch so? Also ist der tiefere Sinn von Aquarien heute im Grunde, dass sie einen Beitrag zum Schutz unserer Ökosysteme leisten können?
Auf jeden Fall. Sie dürfen nicht vergessen, es besuchen die Aquarienhäuser weltweit zig Millionen Menschen. Und wenn sie dann für den Naturschutz werben, für den Naturschutz bilden, dann haben sie eine wichtige Rolle im Education-Bereich für die Menschheit. Hinzu kommt, dass man natürlich im Aquarium manche Dinge viel schöner zeigen kann und erleben kann, als das in der Natur möglich ist. Und so gesehen sind sicherlich Aquarienhäuser heute Bildungsinstitutionen, aber sie müssen vor allen Dingen darauf achten, auf Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit, da verstehe ich dann drunter, dass die Tiere möglichst alle gezüchtet werden, dass man, was auch das Futter anbelangt, überlegt, was kann ich verwenden, was darf ich verwenden, dass man Energieressourcen kürzt und, also die Nachhaltigkeit und der Naturschutz, das sind eigentlich heute die Hauptaufgaben in der Aquaristik, in der Schauaquaristik.
Schauaquaristik ist schon so ein schönes Wort. Wenn Sie mir jetzt einen Tipp geben müssten, ich würde mein Aquarium bauen wollen, welche Tiere, welche Fische, welche, weiß ich, sollte ich auf jeden Fall haben? Ich hoffe, Sie sagen jetzt Quallen.
Das würde ich nicht sagen, weil die ein bisschen kompliziert sind.
Sie sind aber der große Quallenexperte.
Die Quallen haben natürlich den Vorteil, dass sie eigentlich die Gewinner der Klimakrise sind. Denn überall da, wo es Wasser wärmer ist, gibt es mehr Plankton und damit mehr Futter für die Quallen. Und dass wir also manchmal solche Quallensommer haben an der Adria oder auch an der Nordsee und Ostsee, das hängt primär damit zusammen, dass eben das Wasser wärmer geworden ist und damit die Futterbasis für die Quallen besser ist als früher.
Sie sind eben wirklich ein großer Quallenexperte und ich habe nachgelesen, unsere Hörerinnen und Hörer haben ja meistens wahrscheinlich nicht so schöne Begegnungen mit Quallen gehabt in der Vergangenheit. Aber Sie haben es eigentlich möglich gemacht, dass man Quallen beobachten kann in Aquarien. Denn das ist ziemlich kompliziert, Quallen zu halten in Aquarien, richtig?
Na, das sind eigentlich zwei Punkte, die man bedenken muss. Erstmal, Quallen legen zwar Eier, aber aus den Eiern schlüpfen keine Quallen, sondern kleine Polypen, also wie eine Seeanemone, bloß Millimeter groß. Und unter ganz bestimmten Wasserbedingungen schnüren die dann ihre Mundscheibe mit den Tentakeln ab. Die dreht sich um und schwimmt dann als kleine Qualle weg und wächst dann langsam. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die Quallen durch die Pumpbewegung ihres Schirmes nicht in der Schwebe bleiben. Die fallen also zum Boden und erdrücken sich selbst sozusagen. Man muss also dafür sorgen, dass es eine Wasserbewegung ist. Im Meer macht das die Wellen einfach. Im Aquarium ist das mit den Wellen so ein bisschen schwieriger. Und wir haben dann herausgefunden, es sind bestimmte Strömungsrichtungen, spielen eine Rolle, eine Kreisströmung. Es darf keine Gegenströmung geben, dann zerreißt es die Qualle. Es darf keine Luftperlen entstehen bei der Strömung, weil dann die Luftperlen wiederum den Schirm durchschlagen. Und das macht die Quallen halt ein bisschen kompliziert. Man hat sie vielfach in Kreiseln heute gehalten. Da gibt es inzwischen auch sehr große. Das ist praktisch wie eine Waschmaschine, kann man sich vorstellen. Also eine Trommel ja. Und da drin ist eine Wasserbewegung, da drin schwimmt die Qualle.
Klingt auf jeden Fall nach extrem aufwendiger Haustechnik. Und auch das ist ja dann eine Frage, die Sie auch in Ihrem Buch verhandeln. Zeigt man diese Haustechnik? Macht man die transparent oder versteckt man die? Unsere Zeit ist leider wieder viel zu kurz, aber ich würde Sie beide als große Aquarienexperten doch sehr, sehr gerne noch fragen wollen. Welches ist denn eigentlich Ihr Lieblingsaquarium? Vielleicht Frau Meuser zuerst.
Jedes Haus hat sicherlich besondere Eigenschaften. Aber wenn wir hier in Deutschland bleiben wollen, würde ich sagen Stralsund. Das hat mich sehr begeistert.
Das Ozeaneum.
Das Ozeaneum in Stralsund, Meeresmuseum, weil es sich architektonisch in die denkmalgeschützte Altstadt einfügt und auch als Aquarium ein wirkliches Erlebnis ist.
Und Herr Lange,
ich
haben Sie noch einen
Tipp? Auch in Europa. Und für mich ist Lissabon eines der besten Aquarien in Europa oder weltweit. Nicht, weil ich da auch mal mitgemacht habe, sondern einfach, weil es ein neues Konzept entwickelt hat und auch im Naturschutz eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt.
Ich bin voll und ganz bei Ihnen beiden. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie sich unbedingt mal wieder ein Aquarium an und werfen Sie einen Blick in dieses fulminante Buch Aquarienbauten, Handbuch und Planungshilfen, erschienen im renommierten Architekturverlag Dom Publishers. 461 Seiten kosten 128 Euro. Wir danken ganz herzlich für den Besuch der Architektin und Professorin Natascha Meuser und dem Biologen und ehemaligen Leiter des Berliner Aquariums, Jürgen Lange. Schön, dass Sie hier waren.
Dankeschön.
Danke sehr, hat Spaß gemacht.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
The night was black.
Tiefe Nacht.
The sky was blue.
Der Himmel blau.
Down the alley an ice wagon flew.
Ein Eismann rast vorbei.
Hit a bump in somebody's scream.
Ein Schlagloch, ein Schrei.
You should have heard just what I seen.
Ihr wart nicht dabei.
Night was dark when the sky was blue. Down the alley, ice wagon flew. Hit a bump and somebody screamed. You should have heard just what I see. Who do you love?
Who do you love?
Dein Zimmer wieder aussieht. Papa.
Wen stört das denn?
Mich zum Beispiel. Solange du Verantwortung für mich hast, musst du dich schon an gewisse Regeln halten.
Und wer bestimmt die Regeln?
Ach Papa, es gibt halt Regeln, an die hält sich jeder.
Aber der Vater vom Olli, der räumt auch nie sein Zimmer auf und keiner sagt was.
Der Klaus hat's nie zu etwas gebracht und der Olli, ich glaube, der lässt seinem Vater auch nicht alles durchgehen. Aber lenk nicht von dir ab.
Ich lenk nicht ab. Ich jedenfalls übernehme die Verantwortung dafür, wie mein Zimmer aussieht.
Du wirst aber deiner Verantwortung nicht gerecht und deshalb musst du dich den Direktiven anderer unterordnen.
Direktiven, so ein Quatsch. Immer wenn du nicht weiter weißt, dann kommst du mit so komischen Fremdwörtern. Aber es macht auf mich keinen Eindruck mehr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Michael Leverkus.
Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Diskotheken in Großbritannien um 20% gesunken. Anfang 2020 gab es dort noch 1.400 Clubs, jetzt nur noch 1.130, wie die BBC unter Berufung auf den Branchenverband NTIA berichtete. NTIA-Chef Kill forderte weitere staatliche Finanzhilfen, denn die schwierige Lage der Branche verschärfe sich durch höhere Betriebskosten und weniger verfügbare Einkommen der Kunden. Viele Clubbesitzer hätten hohe Schulden wegen der Pandemie und stünden vor steigenden Energiekosten, Versicherungsprämien und Mieten. Auch die Suche nach Arbeitskräften sei schwieriger geworden. Das veränderte Arbeits- und Freizeitverhalten seit der Pandemie gilt als größte Herausforderung für die Branche. Forschende des University College in London haben widerlegt, dass die Nutzung von Smartphones dazu führen könnte, dass sich unsere Gedächtnisleistung verschlechtert. Eine Hypothese geht davon aus, dass unser Gehirn weniger trainiert wird, weil es etwa durch schnelle Internetrecherche viel weniger behalten oder auswendig lernen müsse. Doch das scheint nicht der Fall zu sein, sagte heute der Journalist Michael Kessert im Deutschlandfunk Nova.
Was die damit wirklich meinen, ist eben das Auslagern von bestimmten Informationen auf Smartphone oder Netz oder so. Das räumt Kapazitäten frei für das Auswendiglernen und dann natürlich auch für das Erinnern von anderen Informationen. Ich fasse es mal zusammen. Ich bin in dieser ganzen Sache ausnahmsweise überhaupt nicht kulturpessimistisch, weil ich glaube schon, mit diesem ausgelackerten Faktenwissen, mit der Möglichkeit eben im Netz nachzugucken, man kann eigentlich heutzutage viel besser fundierte Entscheidungen treffen als früher. Nur ganz kurz mal nachgucken, meinetwegen Wikipedia oder so, muss man natürlich.
An der Studie mit mehreren Experimenten der Forscher nahmen Menschen im Alter von 15 bis 75 Jahren teil. Die Festrede für den Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, den ukrainischen Schriftsteller Serhii Zhadan, hält die Autorin Sascha Marina Salzmann. Das teilte der Börsenverein des deutschen Buchhandels mit. Salzmann wurde 1985 im russischen Wolgograd geboren und kam als 10-Jährige nach Deutschland. 2017 veröffentlichte sie ihren Debütroman Außer sich. In eigenen Werken bezieht sich Salzmann immer wieder auf Texte von Zhadan. Die Auszeichnung für ihn mit Salzmanns Laudatio wird während der Frankfurter Buchmesse am 23. Oktober in der Paulskirche verliehen.
Ist Lichtkunst in Zeiten großer Energiesorgen noch vertretbar? Diese Diskussion läuft gerade in Berlin, wo ja eigentlich zu jeder Nacht schon die Lichtkunst dazugehört und wo viele Sehenswürdigkeiten per se angestrahlt werden, die Gedächtniskirche zum Beispiel oder der Fernsehturm am Alexanderplatz. Da sollen nach Ankündigung der grünen Umweltsenatorin Bettina Jarasch viele Sehenswürdigkeiten nachts nicht mehr angestrahlt werden, und zwar um, Zitat, den Stromverbrauch angesichts des Krieges gegen die Ukraine und der energiepolitischen Drohungen Russlands zu senken. Das weltbekannte Festival of Lights mit aufwendiger Lichtkunst an Berliner Sehenswürdigkeiten, das soll aber im Oktober wie geplant stattfinden. Allein warum muss das sein? Das genau besprechen wir mit dem Lichtkünstler Gerry Hofstetter. Er ist gebürtiger Schweizer und einer der bekanntesten Lichtkünstler weltweit. Unter anderem hat er schon die Pyramiden von Gizeh und den Nordpol mit seiner Lichtkunst in Szene gesetzt. Hallo, Herr Hofstetter.
Guten Nachmittag, hallo aus der Schweiz.
Lichtkunst abschalten. Wie sinnvoll ist dieser Schritt aus Ihrer Sicht als politisches Statement?
Lichtkunst abschalten, das sind zwei Wörter. Das ist Lichtkunst, das sind auch schon zwei Wörter, und abschalten ist ein Wort. Wenn Sie von Licht sprechen und von diesen Anstrahlungen von bekannten Gebäuden, dann ist das eigentlich eine Fassadenbeleuchtung, die im städtischen Lichtplan drin enthalten ist. Lichtkunst ist per se eine Art von Kunst, wo mit Licht, Farben, Formen, bewegt, nicht bewegt, Skulpturen etc. gearbeitet wird. Wenn man Licht abschaltet, dann ist es dunkel, und dunkle Zeiten hat niemand gerne, speziell jetzt nicht. Und abschließend kann ich sagen, dass die Behörden sehr schlau sind und schon energiesparende Lampen etc. Montiert haben, eben für diese normalen abendlichen Fassadenbeleuchtungen.
Das mit der Dunkelheit, das macht Sinn, das kann jeder sofort nachvollziehen, dass Dunkelheit den Menschen ja traurig macht, einsam fühlen lässt. Was aber macht für Sie den Zauber von Lichtkunst aus?
Die Lebewesen und Pflanzen und Tiere, die sind ja entstanden aus Licht. Das kann man beweisen. Evolution der Erde. Also jeder Baum, alles was Licht und Wasser braucht, was Licht und Sauerstoff braucht, braucht auch Licht, um die Photosynthese zu machen. Also Licht ist in uns, und Licht, das ist ja ein bekannter Satz, ist Hoffnung. Also wenn die Sonne scheint, sind alle Leute praktisch happy. Wenn Licht da ist, ist ein besseres, schönes Gefühl im Raum, und die Lichtkunst, eben mit Farben und Formen und bewegte Bilder, statische Skulpturen, was auch immer, soll ja am verlängerten Tag, es findet ja abends statt, die Leute nochmals irgendwie in der Dunkelheit aufheitern. Das ist die Lichtkunst. Mit Lichtkunst kann man auch Botschaften vermitteln. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr wichtiges Instrument, speziell in den Städten, wo alle zusammengepfercht manchmal ein dunkles Dasein vor sich hin brüten.
Sie haben jetzt schon darauf hingewiesen, dass in vielen Städten ja bereits Energiesparlampen zum Einsatz kommen. Trotzdem die Forderung, Energie zu sparen einerseits und möglicherweise ja auch ein politisches Statement zu setzen, die ist ja durchaus gehaltvoll. Wie könnte man denn so ein Statement setzen und auf die Lichtkunst möglicherweise trotzdem nicht verzichten?
Meine Meinung, ganz einfach. Es hat niemand gesagt, dass man Gebäude bis morgens um 5 Uhr, wenn die Sonne aufgeht, beleuchten muss. Die Leute sollen sich auch erholen und schlafen. Also kann man doch ohne Probleme um 23.00 Uhr oder 24 Uhr diese ganzen Fassadenbeleuchtungen abstellen. In der Schweiz hier, die Behörden haben begonnen, um 12 Uhr die ganzen Straßenbeleuchtungen in den Gemeinden auszumachen und nicht einfach alles abstellen, weil dann nehmen sie noch die letzte Hoffnung der Bevölkerung, und das kann sie auch nicht sein.
Herr Hofstetter, wir haben Sie schon vorgestellt als einen der ja wirklich berühmtesten Lichtkünstler der Welt, und die Faszination für diese Kunst haben Sie uns ja auch gerade schon mal erklärt, aber uns würde vielleicht doch auch noch mal ein spektakuläres Beispiel aus Ihrem Arbeitsleben interessieren. Sie waren ja in vielen Ländern dieser Welt, haben einiges erlebt und besonders in Erinnerung geblieben sein dürfte Ihnen der 100. Jahrestag der Titanic-Katastrophe. Warum?
Ja, der ist tatsächlich in Erinnerung geblieben, weil ich hatte da 6 Jahre mich darauf vorbereitet, das Schiff in Originalgröße auf einen Eisberg zu projizieren, an dem Ort, wo der Eisberg entstanden ist, der schlussendlich die Titanic versenkt hatte. Also auf die Stunde des Unglücks die Titanic aus dem Grab nehmen und mit Licht am Ort des Geburtsortes des Eisberges projizieren. Hatte dann geklappt. Nach vielen Schwierigkeiten und 3 Expeditionen als Test. Aber als dann die Fotos im Kasten waren um Mitternacht, hatte ich vergessen, dass die Ebbe beginnt. Und so hat es in diesem Fjord die Eisberge rausgezogen. Wir mussten flüchten und dann kam noch unglaubliche Wolken, Schneefall, weiß in weiß. Ich habe dem Kapitän gesagt, fahr 5 Stundenkilometer, nicht schneller, dann können wir schreien, wenn wir einen Eisberg sehen, in der Nacht im Weiß. Den hatten wir dann auch gesehen, als er 2 Meter vor dem Bug war. Alle geschrien, es hat gekracht. Alles zu Boden, Projektorendefekt, Fotoapparate, Stative, Menschen. Ich bin zur Reling gerannt. Und habe gesehen, dass wir 1 Meter über der Wasserkante ein Riesenloch im Polyester-Fischerboot hatten. Von etwa 30 Meter Größe, von einem Boot von 30 Meter Größe.
Da hätten Sie dann fast die Titanic nachgemacht.
Aber es war so paradox, das Ganze. Aber das Bild war im Kasten.
Und es ging gut aus.
Schlussendlich schon, ja.
Lichtkunst, auch bei widrigsten Umständen, etwa zu Zeiten von Energieknappheit, der Schweizer Lichtkünstler Gary Hofstetter, über Möglichkeiten, trotzdem die Faszination dieser Kunst weiter zu nutzen. Wir danken sehr herzlich für das Gespräch, Herr Hofstetter. Alles Liebe.
Danke und wünsche alle ein erhelltes Jahr.
Fundstück.
Sein Leben war geprägt vom Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung. Zum Märtyrer wurde Ernesto Che Guevara im Oktober 1967, als er in Bolivien gefangen genommen und auf Befehl des Präsidenten erschossen wurde. Der Kampf gegen das Establishment stand zu der Zeit auch in der Kunst auf der Agenda, etwa in Schweden, wo 1968 das erste Text Sound Festival stattfand. Mit einer Tonbandarbeit hat der künstlerische Leiter Stan Hansson die Hinrichtung von Che Guevara zum Thema gemacht. Hanssons Stück Che beruht auf einer Rede des Revolutionärs und bringt sein Leben und Wirken konzeptuell auf den Punkt.
Los comienzos no serán fáciles, serán sumamente difíciles. Toda la capacidad de represión, toda la capacidad de brutalidad y demagogia de las oligarquías se pondrá al servicio de su causa. Nuestra misión en la primera hora es sobrevivir. Sí. Después actuará el ejemplo perenne de la guerrilla realizando sí. la propaganda armada sí. en la acepción vietnamita sí. de la frase. Vale decir, sí. la propaganda de los tiros, sí. de los combates que se ganan sí. o se pierden, sí. pero se dan contra sí. los enemigos. Sí. La gran enseñanza de la invencibilidad sí. de la guerrilla sí. prendiendo sí. en la masa de los desposeídos. Sí. Los sí. comienzos no serán fáciles, sí. serán sumamente sí. difíciles. Toda la capacidad de represión, toda la capacidad de brutalidad y demagogia de las oligarquías contra el servicio de su causa. Nuestra misión en la primera hora es sobrevivir. Después actuará el ejército de la arena de la guerrilla realizando la propaganda armada en la sección de la mitad de la paz. Vale decir, la propaganda de los tiros, de los combates que se dan en la tierra, pero se dan los ciudadanos. La gran enseñanza de la enseñanza de la guerrilla se dan en la masa de la
Unser Soundexperte Paul Paulun hat uns Stan Hansons Stück Che nähergebracht. Und die Verlagsprosa spricht von einem der aufregendsten Comicautoren Japans, Taiyo Matsumoto, zeichnet Mangas, in diesem Fall einen Tischtennis-Manga. Das klingt erstmal sehr nach Nische. In Japan allerdings gehören Sportmangas seit den 1950er Jahren zu den beliebtesten Geschichten überhaupt. Warum? Weil der Sport häufig wie eine Metapher wirkt, in der es um Außenseiter und Underdogs geht, die über den Sport zu Anerkennung und Akzeptanz kommen. Ob das in dem neuen Band Ping-Pong von Taiyo Matsumoto auch so ist, der Band ist aus dem Jahr 1996 und erscheint jetzt zum ersten Mal auf Deutsch. Unsere Kritikerin Lara Kalbart stellt ihn uns jetzt vor. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Lara Kalbart, worum geht es in Ping-Pong? Vielleicht jetzt auch jenseits nur von Ping-Pong.
Ja, also es geht hauptsächlich um zwei Jungen, Pecco und Smile heißen die sind gerade an der Highschool angekommen, das sind die besten Freunde und eben auch solche Außenseiter und haben schon immer Tischtennis gespielt. Pecco war immer so das Naturtalent, der nie viel machen musste und Smile hat es einfach immer so gemacht, weil er halt Zeit mit seinem besten Freund verbringen wollte und jetzt kommen sie an die Highschool und da ist natürlich alles ein bisschen ernster, die Konkurrenz ist krasser und sie haben so ein bisschen die Befürchtung, dass sie nicht mehr mithalten können. Und da bricht dann auch im Laufe der Geschichte die Freundschaft so ein bisschen auseinander, weil nämlich Pecco dann irgendwann halt doch trainieren müsste und darauf keinen Bock hat und Smile aber daran stecken bleibt und versucht wirklich dann auch in den Wettbewerben was zu reißen. Und dann entfernen sich die beiden immer so ein bisschen voneinander und die Frage ist, wo geht's hin mit ihrer Freundschaft und wo wollen sie eigentlich hin mit ihrem Leben?
Jetzt habe ich den Verlag schon zitiert, Taiyo Matsumoto als enorm spannender Comiczeichner. Das liegt ja offenbar auch an der Doppelbödigkeit seiner Geschichten. Wofür ist der Sport hier ein Vehikel?
Naja, also es geht in der Regel hier eben nicht so wie bei den vielleicht anderen sehr bekannten Sportmanga wie jetzt Mila Superstar oder die Kickers oder jetzt aktuell Haikyuu darum, irgendwie diesen Wettbewerbsgedanken zu fördern und eben wirklich diese Anerkennung zu bekommen, sondern hier geht es viel mehr um dieses Coming of Age von diesen zwei jungen Menschen, die versuchen rauszufinden, wie können sie ihre eigenen Unsicherheiten überwinden, wie können sie vielleicht auch ihren Platz finden, ohne dass man sich immer ständig beweisen muss, weil dieses Wettkämpfe bestreiten ist ja auch immer so eine Erfolgsmetapher und die wird hier so ein bisschen unterlaufen, weil es hier viel mehr um die Gefühle geht und um die Gedanken der zwei Figuren und viel weniger um diese Wettkämpfe und welche Position da die beiden Figuren sich versuchen zu erarbeiten. Und das unterläuft Matsumoto da ganz geschickt, weil er am Anfang genau das so auslegt, als wäre es ein klassischer Sportmanga, aber dann einfach überhaupt nicht darauf eingeht und ganze Seiten damit verbringt, wo Leute philosophisch sich selbst Fragen stellen, was sie eigentlich erreichen wollen.
Und wie ist das auf visueller Ebene gelungen? Also wie wird das dann ins Bild gesetzt, das, was Sie hier gerade beschreiben?
Ja, da ist natürlich das Ganze genauso wie auch schon auf der erzählerischen Ebene anders als bei den Klassikern, wo die dann meistens so strahlende Helden sind. Alles ist sehr schön, sehr episch erzählt. Hier ist es sehr stilisiert, manchmal wie eine Karikatur. Matsumotos Stil ist sehr, sehr schrill und hart und die Figuren sind etwas verdreht und verzerrt, fast schon surrealistisch. Und das spiegelt natürlich diesen inneren Konflikt viel besser wider als diese sehr geschwungenen, sauberen Linien das könnten. Er arbeitet mit kräftigen Schwarztönen auf sehr hellem Weiß ohne groß irgendwie noch mit Farben und damit sieht er auch einfach gar nicht aus wie so ein typischer Manga. Es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes oder dieser Aussage, die Figuren haben Ecken und Kanten und das haben sie halt auch auf visueller Ebene.
Nun heißt der Band ja ganz genau genommen Ping-Pong Teil 1, also die Geschichte geht offenbar noch weiter. Wie ist denn Ihr Fazit? Haben Sie Lust auf die nächsten Teile bekommen?
Auf jeden Fall. Also im Original waren es 5 Bände. Wahrscheinlich wird es dann im Deutschen auch so. Es kam vor einigen Jahren die englische Variante raus. Der hat es zusammengefasst in 2 große Bände. Deswegen weiß ich schon, wie es ausgeht. Und bin aber gespannt, wie es jetzt im Deutschen ausgehen wird. Es ist wirklich eine super Geschichte, toll erzählt mit schönen Figurenentwicklungen, die man so in Sportmangas selten gesehen hat.
Ping-Pong Teil 1 von Taiyo Matsumoto ist im Reprodukt Verlag erschienen, aus dem Japanischen übersetzt von Daniel Büchner. 344 Seiten kosten 14,90 € und für uns hat den Band Lara Kalbart gelesen und eingeschätzt. Herzlichen Dank.
Dankeschön.